SWR 2 Forum.
Freiwilligendienst oder Wehrpflicht, wie löst die Bundeswehr ihr Personalproblem? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die neue Wehrbeauftragte Eva Högel hat eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht angestoßen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt einen neuen Freiwilligendienst an. Und gleichzeitig sorgt das Kommando Spezialkräfte, KSK, für Negativschlagzeilen. Im 10. Jahr, nachdem die Wehrpflicht praktisch abgeschafft wurde, ist das Verhältnis der Armee zur Gesellschaft, aber auch das Selbstbild der Soldatinnen und Soldaten nicht wirklich geklärt. Vielleicht sollte man ganz einfach mal fragen, wozu ist die Bundeswehr überhaupt da und, wenn wir das wissen, welche Bundeswehr brauchen wir? Es diskutieren Professor Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München, Torben Schütz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, einer Denkfabrik, und Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Selten war das Urteil so einstimmig. Kein Experte, kein Kommentator, kein Politiker stellte sich hinter Eva Högel und forderte mit ihr ein Comeback der Wehrpflicht. Selbst Frau Högel verstummte plötzlich. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. So ein Debakel erlebt man selten auf der höchsten Ebene der Politik in Deutschland. Wehrpflichtnostalgie trifft auf Berufsarmee-Realität. Und dennoch, hat Frau Högel nicht irgendwie einen wunden Punkt erspürt?
Nein, ich war sehr überrascht, dass die neue Wehrbeauftragte dieses Thema aus der Mottenkiste zog, wenn ich das mal so sagen darf. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt worden aus vielen guten Gründen. Das erste, weil die Bundeswehr immer professioneller dahingehend wird, dass sie technisch immer anspruchsvoller wird, dass die Wehrpflicht, es gab keine Wehrgerechtigkeit mehr. Zum Schluss sind die jungen Rekruten nur noch 6 Monate eingezogen worden und das auch nur bei 20% der Wahl, also bei 20% der möglichen Generationen, die da überhaupt in Frage kamen. Das heißt, mit gutem Grund wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Ich pflege immer noch mal darauf hinzuweisen, sie ist nur ausgesetzt für die, die glauben, dass das Thema vom Tisch ist. Deswegen ist diese Diskussion wichtig. Dass Frau Högel sie hervorgekramt hat, ist umso erstaunlicher, weil sie es ja in einem anderen Kontext gemacht hat. Sie hat es ja im Kontext gemacht mit den Auffälligkeiten und sehr beunruhigenden Momenten, dass es in der Bundeswehr wie in der Gesamtgesellschaft rechtsradikale Vorfälle gibt, und hat nun unterstellt, dass dieses nicht so wäre, wenn es eine Wehrpflicht gibt. Das ist objektiv falsch. Rechtsradikale Vorkommnisse gab es immer. Übrigens vor 20 Jahren mal ein Untersuchungsausschuss, der geklärt hat im Ergebnis, dass 95% derer, die aufgefallen sind bei den Rechtsradikalen, kamen von den Wehrpflichtigen. Das heißt, es ist auch faktisch nicht richtig. Und insofern war ich doch sehr überrascht, dass sie das rausgezogen hat. Ich nehme an, sie wollte sich profilieren. Dieser Schuss, wenn ich das mal so sagen darf, ging aber gründlich nach hinten los.
Die Debatte über die Wehrpflicht, die war jetzt ja kurz und heftig, fast wie ein Sommergewitter, was darauf hindeutet, dass es sich möglicherweise um einen Vorboten des Sommerlochs gehandelt hat. Andererseits geht die Diskussion ja weiter. Demnächst will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer offiziell ihre Idee von einem Freiwilligendienst vorstellen. Im Kern geht es da um 6 Monate Grundausbildung und dann 6 Monate Reserve. Herr Schütz, die Soldaten und Soldatinnen, die jetzt dienen, die sind ja auch allesamt Freiwillige, denn niemand wurde zum Dienst gezwungen. Wozu braucht es da noch, wie soll man das jetzt ausdrücken, Freiwillige?
Nun, ich glaube, es ist, bietet eine interessante Möglichkeit, um ganz bestimmte Berufsgruppen und mögliche demografische und professionelle Potenziale über einen kurzen Zeitraum sozusagen an die Truppe zu gewöhnen und möglicherweise dann als langfristige Reservisten für die Truppe zu gewinnen. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es in bestimmten Qualifikationen, Berufsgruppen innerhalb der Streitkräfte durchaus Probleme gibt, Unterbesetzungen gibt. Und sozusagen ein kurzfristigerer Dienst kann eine Möglichkeit sein, Leute dazu, damit an die Truppe heranzuführen und möglicherweise mittelfristig und langfristig als Reservisten und damit auch ihre dann sozusagen wachsenden zivilen Qualifikationen für Reservedienste in den Streitkräften zu gewinnen und damit das Potenzial, auf das die Truppe im Zweifelsfall zurückgreifen kann, anwachsen zu lassen.
Herr Schütz, Sie haben ja so oft den Konjunktiv benutzt. Das sind jetzt also wirklich Spekulationen, da gibt es keine handfesten Fakten hinter diesen Vermutungen.
Ich persönlich möchte, also kann nicht beurteilen, genau was die Intention der Ministerin ist. Das würde ich mir nicht anmaßen wollen, aber das ist zumindest mein Eindruck bisher.
Herr Masala, korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ich habe gelesen, dass die Bundeswehr jedes Jahr 25.000 Stellen neu besetzen muss. Sie kann dabei unter 120.000 Bewerbern auswählen. Ist das Gerede vom Nachwuchsmangel möglicherweise übertrieben?
Also Nachwuchsmangel hat die Bundeswehr nicht, aber es ist schon in der Tat so, dass es durchaus wünschenswert wäre, wenn die Auswahl auf die zu besetzenden Stellen größer ist. Also ich habe die Relation jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber wir sind, also für die Offizierslaufbahn sind wir, glaube ich, von 8 Bewerbern für eine Stelle, also die nachher besetzt worden ist, auf mittlerweile 5 für eine Stelle zurückgegangen. Der Aufwuchs geht nur langsam vonstatten. Also es ist nicht so, dass man stagniert oder sozusagen zurückfällt, aber er geht langsam vonstatten. Von daher ist eine Verbreiterung der Bewerberbasis durchaus begrüßenswert.
Nicht nur in der Politik und in den Medien und jetzt auch hier stießen die Überlegungen zur Wehrpflicht auf ein einhelliges Nein. Ich zitiere mal aus dem Leserbrief eines jungen Mannes, den ich in der Berliner Zeitung gesehen habe. Da steht, Zitat, um das Problem Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu beheben, sollen junge Menschen ihren Traumberuf unterbrechen oder platzen lassen, damit sie gezwungenermaßen an der Waffe dienen. Zitat Ende. Da ist einer richtig sauer. Und ich frage mich, ob das damit zu erklären ist, dass es so eine Tendenz gibt, die Wehrpflicht im Nachhinein zu verklären.
Ja, wenn ich da direkt mal einsteigen darf.
Ja, Frau Strack-Zimmermann, gerne.
Ich glaube, das ist so. Ich erlebe es in meinem Umfeld. Ich bin 62 Jahre alt und in meinem Umfeld höre ich von sehr vielen Herren, die eher konservativ sind, die selber gedient haben, weil sie mussten. Es gab kaum Möglichkeiten, dem zu, in Anführungszeichen, zu entkommen. Immer die Aussage, hat keinem geschadet. Das reicht aber nicht, um Menschen Dienst zu verpflichten. Es bedürfte übrigens einer Verfassungsänderung. Und kann nicht einfach so gemacht werden. Das ist das eine, denn ein verpflichtendes Jahr sieht unsere Verfassung nicht vor. Es gelte übrigens auch das gehört hier in den Raum geworfen, dann auch, dass es Frauen beträfe.
Absolut.
Denn dass es nur wehrfähige Männer ab 18 betrifft, wäre ja heute unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung gar nicht mehr zu vermitteln. Und ich glaube, ja, da wird etwas verklärt dahingehend, ich kann verstehen, dass dieser junge Mann sauer ist und ich kann nur für mich bzw. für die Freien Demokraten sagen, es kann nicht sein, dass Menschen dienstverpflichtet werden und nach dem Schulabschluss sie der Pflicht nachkommen müssen, einen Dienst zu verrichten. Jedem ist freigenommen, was er macht und ich persönlich kenne eine Menge junger Menschen, die erstens durchaus freiwillig zur Bundeswehr gehen können, das können sie immer. Und die auch freiwillig Interesse haben an einem sozialen Jahr. Das hat was damit zu tun, dass sie sehr jung Abitur gemacht haben, also diese Lücke gerne füllen würden oder einen Beruf ergreifen wollen, wo ein einjähriges Praktikum in diesem Bereich durchaus Sinn ergibt. Und wenn das junge Menschen nicht machen wollen, würde man ihnen unterstellen, dass sie sozusagen nicht für das Vaterland da sind. Denn Frau Kramp-Karrenbauer, wenn ich das noch sagen darf, nennt dieses Angebot ja Deutschland, ja. Also da wird ja schwer aufs Blech gehauen, auch mit Verben, um klarzumachen, wir brauchen das für unser Land. Ich persönlich kann nur sagen, wir haben viele junge Leute, die sind da, die sind bereit, aber auf Freiwilligkeit und auf keinen Fall als Pflichtjahr.
Bei dem Thema, wenn ich da noch was einfügen darf, ich war ja immer ein bekennender Befürworter und bin es noch immer einer Berufsarmee. Und ich halte das Argument, dass viele Nostalgiker bringen und dass man heute immer wieder hört, Bundeswehr im Prinzip als Schule der Nation.
Und als Spiegel der Gesellschaft, auch wenn da keine Frauen dabei waren.
Ja, aber Spiegel der Gesellschaft ist die Bundeswehr heute noch immer. Aber sozusagen diese Schule der Nation, es tut mal den jungen Männern und dann vielleicht auch den jungen Frauen ganz gut, mal ein Jahr oder noch länger sozusagen Dienst zu leisten, das ist nicht die Aufgabe einer Bundeswehr. Also die Schule der Nation im Sinne von Erziehung sollen Eltern leisten, aber nicht die Bundeswehr. Und das sind ja die Argumente, die immer wieder hochkommen, mit denen man auch unter anderem argumentiert, warum die Wiedereinführung einer Wehrpflicht so gut wäre. Das ist, finde ich, keine Aufgabe, die Streitkräfte zu erfüllen, jemals hatten, aber definitiv nicht im 21. Jahrhundert zu erfüllen haben.
Im Nachhinein wirkt die
Wehrpflicht... Ich würde da gerne, wenn ich noch ein Wort ergänzen dürfte. Ich glaube, was bei der ganzen Diskussion zu kurz kommt, ist die Tatsache, was für Aufgaben hat die Bundeswehr heute eigentlich?
Ja.
Und was Herr Marsalla sagt, hier der Erzieher der Nation, weil Elternhäusern, ich bin jetzt mal etwas deutlich, oder Schule versagt, kann ja nicht die Rolle der Bundeswehr sein. Die Bundeswehr hat eine völlig andere Rolle. Sie soll das Land verteidigen, sie soll Europa für Europa streiten, sie soll im Rahmen der NATO ihre Arbeit leisten. Das ist die Aufgabe der Bundeswehr und da sind wir eben der Meinung, deswegen sind wir auch Freunde der Berufsarmee, dass das eben entsprechend auch aufgesetzt werden muss und eben kein Spielball jetzt derer sein darf, die meinten, sie hätten damals eine gute Zeit gehabt.
Und ich will noch einmal ganz kurz ergänzen, die Wehrpflicht muss begründet sein aus einer sicherheitspolitischen Ableitung und aus nichts anderem. Und diese sicherheitspolitische Ableitung, die kann man gegenwärtig nicht vollbringen und herbeiführen. Und von daher wäre eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ein völlig unnötiger Kopf. Hinzu kommt noch die Tatsache, die Bundeswehr wäre gar nicht darauf strukturell vorbereitet. Aber das ist was anderes. Aber wenn man eine Wehrpflicht für die Wiedereinführung einer Wehrpflicht plädiert, dann ist das einzige Argument, das man in den Raum stellen soll, ein sicherheitspolitisches und nichts anderes. Und dieses sicherheitspolitische gibt es nicht.
In der politischen Diskussion fällt immer wieder auf, dass das eben nicht so monokausal auf das Thema geschaut wird, sondern dass man die Bundeswehr als eine Art Allzweckwaffe sieht oder als eierlegende Wollmilchsau. Junge Männer lernen Disziplin, Landesverteidigung, Betten machen und Schuhe putzen. Einige bleiben und werden Offizier, andere verweigern und helfen bei der Pflege. Pflegemangel und Nachwuchssorgen, die könnte man dann auch gleich mit beseitigen, wenn man die Wehrpflicht hat. Und vielleicht kann man auch noch am Oderbruch irgendwie einen Deich abdichten. Das scheint mir ein bisschen viel zu sein. Ist das statthaft in der politischen Diskussion? Frau Högel hat ja auch den Rechtsextremismus noch genannt. Ist das überhaupt statthaft, die Bundeswehr mit so vielen Aufgaben irgendwie anzusprechen? Herr Schütz.
Ich denke, sozusagen die Antwort wurde eben im Verlauf der Diskussion schon gegeben, dass das nicht die primären Aufgaben und Anforderungen an die Streitkräfte sind.
Aber vielleicht die Erwartungen, die aus der Gesellschaft an sie herangetragen werden.
Das kann sein. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, und das mag jetzt etwas hart klingen, dass es ein hinreichendes Argument dafür ist, die Streitkräfte so zu strukturieren. Sie haben im Grundgesetz einen recht klaren Auftrag. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und sozusagen, sie können, wenn da noch Kapazitäten frei sind, im Inland in Katastrophenfällen und Ähnlichem helfen. Und das, wie meine Vorredner gerade schon gesagt haben, ist die Basis des Ganzen.
Als Karl Theodor zu Guttenberg am 26. Mai 2010 in einer Nacht- und Nebelaktion, die, wie man es nennt, Aussetzung der Wehrpflicht durchsetzte, gab es nicht in Ansätzen eine Diskussion über die Folgen vom Wechsel von der Wehrpflichtarmee zur Berufsarmee. Da musste ganz schnell nachgelernt werden und immer noch werden Lösungen gesucht. Und darüber reden wir jetzt auch hier im SWR2-Forum mit Carlo Marsalla von der Bundeswehr-Universität in München, Torben Schütz von der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sitzt als Abgeordnete der FDP im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Das Grundgesetz, das sozusagen das Fundament bildet auch für die Wehrpflicht und den Wehrdienst. War das nicht damals schon, als es ausgesetzt wurde, überbeansprucht, weil eben kaum noch junge Männer zum Dienst eingezogen wurden und weil die Landesverteidigung eigentlich auch nicht mehr so richtig das Thema war?
Ja, also wir hatten zwei Probleme mit der Wehrpflicht. Das eine war das, was man Diengerechtigkeit nennt. Also es war ja ein reines Lotteriespiel, welcher 18-Jährige nun den einen Berufungsbescheid bekommen hat und welcher nicht. Und das Zweite war, dass wir damals eine Bundeswehr waren, die auf den Auslandseinsatz ausgerichtet war. Und zwar mit Ausrüstung, Training und allem. Und wir hatten einfach Einheiten, ich sag's jetzt mal ganz blöd, die hatten alten Schrott auf dem Hof. Und die wussten nichts mit den Wehrpflichtigen im Prinzip anzufangen, weil diese gesamten Streitkräfte waren darauf ausgerichtet, eine Einsatzarmee zu sein. Und es galt, die Teile der Bundeswehr, die damals in Afghanistan schwerpunktmäßig waren, mit allem, was ging, zu unterstützen. Und da war sozusagen auch von der Idee her der Wehrpflicht und von der Ausbildung her überhaupt nicht mehr die Kapazität und das Material da, um Wehrpflichtige sinnvoll auszubilden. Also es gab ein Problem mit der Diengerechtigkeit und es gab ein Problem mit denjenigen, die dann zum Wehrdienst eingezogen worden sind. Und von daher war diese Situation schon lange bevor die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, war schon nicht mehr tragbar.
Und warum musste das alles so plötzlich gehen, Frau Strack-Zimmermann?
Ja, es entbehrte, wenn ich das sagen darf, ja nicht einer gewissen Komik, wenn das an der Stelle erlaubt sein darf, dass gerade ein CSU-Verteidigungsminister die Wehrpflicht aussetzte. Und wie immer, wenn in Deutschland große Entscheidungen getroffen werden, das kennen wir auch von Klimapolitik, findet das in der Regel am Wochenende statt. Also plötzlich ist es da. In der Tat, das, was Herr Marsalla gerade sagte, die Wehrgerechtigkeit gab es nicht mehr. Und in dem Moment, als das, die Ausbildung auf 6 Monate reduziert wurde, war natürlich klar, was wollen Sie mit diesen jungen Männern noch? 3 Monate Grundausbildung und 3 Monate rumgammeln. Die wurden ja auch gar nicht mehr wirklich eingesetzt. Ich habe das bei meinem eigenen Sohn erlebt. Der war noch 9 Monate da, nach 3 Monate Grundausbildung als Gebirgsjäger. Hat man dann überlegt, wo man ihn einsetzen kann. Das hat auch bei diesen jungen Menschen nicht gerade geführt. Insofern diese Diskussion, die ja da nicht stattgefunden hat 2010, sondern es ging auch darum, Geld zu sparen, das darf man nicht vergessen. Nämlich dahingehend, dass Karl Theodor zu Guttenberg den Auftrag hatte, der Kanzlerin, ich meine 10 Milliarden war es, zu sparen. Und da war das natürlich ein sehr probates Mittel, das zu tun. Und in der Zwischenzeit, wenn wir auch über Infrastruktur sprechen, dann muss man sich im Klaren sein, selbst wenn wir das alles wollten, das wäre heute gar nicht mehr machbar, das bestätigte auch der Generalinspekteur. Wir haben die Kasernen reduziert, wir haben ja nicht mal genug Material für die, die jetzt beruflich bei der Bundeswehr sind. Also das ist alles doch sehr mit heißer Nadel gestrickt und zeigt, dass diese Diskussion eben nie sauber abgeschlossen wurde.
Wenn ich vielleicht noch eine Ergänzung dazu hinzufügen darf, insbesondere was die infrastrukturellen Voraussetzungen, die eine wehrpflichtige Armee bedarf, wie eben Kasernen, wie Kreiswehrersatzämter, die die Musterung durchführen und ähnliches. Wenn ich mich recht entsinne, wurde in der damaligen Diskussion wurde davon ausgegangen, dass man sozusagen 10 Jahre Vorwarnzeit hätte, bevor man die Wehrpflicht wieder einsetzen müsste. Und ich glaube, das zeigt sozusagen, wie groß die Hindernisse wären und über welchen Zeitraum man nachdenken musste und auch über welche Investitionen man nachdenken müsste, wenn man tatsächlich ernsthaft eine Wiedereinführung in Betracht ziehen würde.
Und wenn ich noch hinzufügen darf, es gibt ja einen Staat, der die Wehrpflicht wieder eingeführt hat, das sind die Schweden. Und wenn man sich mit den Schweden, und das Vergnügen hatte ich vor 5 oder 6 Monaten in Norwegen anlässlich einer Konferenz, wenn man sich mit den Schweden unterhält, dann sind die über diese Wiedereinführung nicht besonders glücklich, weil sie unter anderem, und das geht auf das, was Herr Schütz gerade eben gesagt hat, weil sie unter anderem mit irrsinnigen Mehrkosten verbunden ist. Also die Schweden haben nach 1990 Inseln, die ihre Marine zum Beispiel gebraucht hatte, an Kommunen verkauft oder beziehungsweise Basen auf Inseln an Kommunen verkauft für, ich sag's jetzt mal, ein Apfel und ein Ei und kaufen die jetzt für das 10-fache an Geld wieder zurück, damit sie überhaupt die Infrastruktur haben, um ihre Wehrpflichtigen unterzubringen. Und, jetzt kommt's noch dazu, sie ziehen nicht mehr Wehrpflichtige ein, als sie vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht im Freiwilligendienst hatten. Also von daher, die Erfahrungen, die Schweden gemacht haben, und das konnte man sich in der Bundesrepublik Deutschland mal angucken, also diejenigen, die für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind, sind nicht besonders positiv und vor allen Dingen sind sie finanziell mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden.
Wenn das alles so ist, warum wurde denn die Wehrpflicht nur ausgesetzt und warum diskutieren wir nicht darüber, dass sie, nachdem sie ausgesetzt ist, nun auch abgeschafft werden kann?
Ich gehe mal davon aus, aber das kann die Frau Strack-Zimmermann sicherlich besser beantworten als ich, weil eine Abschaffung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bedurft hätte und die politisch sicherlich ein bisschen schwieriger herzustellen ist.
Ja, es wird ja oft kommuniziert, sie sei abgeschafft worden. Wenn ich unterwegs bin und mit jungen Leuten darüber diskutiere, erschrecke ich die jungen Männer immer, wenn ich sage, die ist nur ausgesetzt, die ist nicht abgeschafft, werden immer alle ganz weiß um die Nase. Nein, sie ist natürlich auch ausgesetzt worden und nicht abgeschafft, weil das natürlich immer bedeutet, dass im Ernstfall, den Gott und Europa und alle verhüten mögen, wir natürlich auch Zugriff dann gegebenenfalls auf junge Menschen haben müssten. Und insofern war die Aussetzung erstmal die erste Stufe. Und es ist in der Tat so, sie komplett abzuschaffen, wäre mit Sicherheit 2010 nicht durchsetzbar gewesen im Deutschen Bundestag. Und insofern glaube ich, das hatte mehrere Gründe, aber ich glaube, das macht in sich schon Sinn, dass sie nur in Anführungszeichen ausgesetzt ist.
Stefan Aus schreibt in der Welt, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht könnte im Krisenfall wie eine Generalmobilmachung wirken. Ein politisches Signal, das wir sicherlich nicht aussenden wollen.
Naja, es kann ja auch ein politisches Signal sein, dass man aussenden wolle. Also wenn wir tatsächlich von einem großen Krisenfall ausgehen, kann natürlich Mobilisierung zur Abschreckung beitragen. Aber eine Krise, die sich so ankündigt, wird ja zumindest im Moment als zunehmend unwahrscheinlich angenommen, sondern sozusagen viele Planungen rechnen ja eher mit kurzfristigen Krisen, also sozusagen dem Fait accompli oder natürlich Krisen oder sozusagen gegnerischen Handlungen, die unterhalb der Schwelle liegen, die jetzt eine Generalmobilmachung bedeuten würde. Und wie gesagt, davon abgesehen, dass die Infrastruktur für ein solches Unterfangen frühestens in Jahren und nur unter erheblichem Aufwand bereitzustellen wäre.
Ich würde da noch hinzufügen, dass ich nicht glaube, dass die Einberufung jetzt eines Jahrganges von, weiß ich nicht, 50.000 jungen Männern und Frauen oder wie viel sozusagen so ein Jahrgang wäre, die nichts können und erstmal ausgebildet werden müssen, besonders abschreckend wirkt. Und das Zweite ist, die Frage ist ja auch, von was für einem Kriegsszenario reden wir. Also selbst würde ich mal in den Raum stellen, selbst für den allerunwahrscheinlichsten Fall, dass unsere territoriale Sicherheit direkt bedroht ist, wird die nicht mehr bedroht in der klassischen 6 Divisionen, weiß ich nicht, russischer Panzer, die dann über die deutsche Grenze rollen und nach Berlin vormarschieren. Der Krieg des 21. Jahrhunderts, selbst wenn er sozusagen das Territorium der Bundesrepublik Deutschland direkt betreffen würde, wird nicht so aussehen wie die Planungen der 70er und 80er Jahre, die wir hatten damals im Kalten Krieg.
Die neuen Bedrohungen kommen dadurch, dass die USA sich langsam aus der transatlantischen Partnerschaft zurückziehen und möglicherweise wird der Vertrauensverlust, der durch Trump eingetreten ist, nicht geheilt, wenn es Trump irgendwann vielleicht nicht mehr gibt. Und auf der anderen Seite ist da noch der Expansionsdrang Chinas. Das sind die neuen globalen Herausforderungen. Und da ist eine Armee, so heißt es, immer ganz hilfreich, weil ein Staat ohne Muskeln, der wird einfach nicht ernst genommen.
Naja, ich glaube, wenn wir sehen, was nach 1990 mit Öffnung der Mauer und damit auch Öffnung Europas passiert ist, was uns ja alle auch 30 Jahre danach immer noch glücklich sein lassen sollte, dass wir natürlich in Deutschland, aber es ist übrigens nicht nur in Deutschland, das kann man auch, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen in anderen europäischen Ländern spricht, sind wir ja in eine kollektive Naivität gefallen, nämlich dahingehend, dass der Film jetzt zu Ende ist. Sie kennen das Happy End, dass alle liegen sich im Arm. Wir wissen aber auch, dass das eigentliche Leben dann losgeht und natürlich andere Staaten sich von diesem Happy End, zum Beispiel Russland, haben nicht anstecken lassen, sondern fleißig ihre Armee weiter aufgebaut haben. Und da haben sich in Deutschland auch alle Parteien daran beteiligt, auch meine Partei, weil wir eben glücklich gewesen sind, zu glauben, der Ost-West-Konflikt ist ein für alle Male verschwunden und jetzt können wir alle händchenhaltend auf blumigen Wiesen dahin marschieren. Jetzt sind 30 Jahre vorbei und wir sehen, dass Bedrohungsszenarien, wie Herr Marsalla gerade ja nach wie vor da sind, anders, aber sie sind da. Und spätestens 2014 mit der Annexion der Krim, spätestens mit der Einmarsch russischer Truppen in der Ostukraine. Man darf daran erinnern, dass dort 12.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Da berichtet heute kaum noch jemand drüber. Uns schon klar gemacht hat, dass eben neben den Auslandseinsätzen wir immer damit rechnen müssen, wie auch immer, im Cyberbereich vor allen Dingen, aber auch eben durch Wiederlandnahme gefährdet sind. Und da sollte man nicht naiv sein, sondern sollte darauf vorbereitet sein. Ich bin ein großer Freund von Abschreckung. Und deswegen war ich auch immer dafür und bin es auch, dass wir eine starke Bundeswehr haben und dass jeder wissen muss, wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, dass wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, am besten in der NATO und natürlich mit den Amerikanern, uns das nie gefallen lassen würden.
Ich glaube, wenn ich das nochmal unterstützen dürfte, ich glaube, darum sollte es sozusagen vorrangig gehen. Also man muss ja auch nach in Zeiten begrenzter Ressourcen nach Priorisierung fragen. Und ich glaube, zumindest momentan sollte die Priorität sein, die Bundeswehr tatsächlich wieder mit dem auszustatten, was sie benötigt. Ich glaube, da gibt es genügend Bedarf, möglicherweise auch mehr Bedarf, als der Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren hergeben könnte, je nachdem sozusagen, wie sich die wirtschaftliche Krise dort politisch ausspielt. Und bevor man quasi über die Wiedereinführung der Wehrpflicht oder Ähnliches diskutiert, gerade von einem sicherheitspolitischen Hintergrund, glaube ich, ist es wichtiger, sozusagen Themen wie die Vollausstattung und die turnusmäßige Erneuerung von militärischem Gerät in der Bundeswehr anzugehen.
Also, ja, und ich würde noch hinzufügen, die Einsatzfähigkeit der Truppe zu erhöhen. Also ich teile, was Herr Schütz sagt. Ich sage jetzt nur mal sozusagen nochmal da hinzugefügt, es hilft nichts, wenn wir genügend Panzer haben, die nicht eingesetzt werden können, oder genügend Flugzeuge haben, die nicht eingesetzt werden können. Also es geht um Material und Einsatzfähigkeit. Und das sollten die Schwerpunkte sein, die in den nächsten Jahren wirklich im Vordergrund stehen müssen.
Und was dann auch gleichzeitig den Dienst in den Streitkräften attraktiver macht für potenzielle Bewerber.
Ja.
Ja, denn Einsatzbereitschaft ist Attraktivität. Und wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, die durchaus Interesse haben, für und bei der Bundeswehr zu arbeiten, die wollen natürlich auch eingesetzt werden und wollen auch das Material. Und wenn ich heute ein junger Mensch wäre und würde gern zur Truppe und würde gerne Hubschrauber fliegen, die aber leider nicht fliegen und sogar noch die Ausbilder aus der Bundeswehr ausgeschieden sind, weil sie selber nicht zum Zuge kommen und damit Gefahr laufen, ihre Fluglizenz zu verlieren, dann zeigt das, dass die Priorität ist, diese Einsatzbereitschaft herzustellen und da attraktiv zu sein für die, die eben bereit sind, diesen ja doch sehr ungewöhnlichen, diesen nicht ganz einfachen Beruf auszuüben.
Im SWR2-Forum sprechen wir über die Situation der Bundeswehr, über die Frage der Wehrpflicht, der Rekrutierung, aber auch im Allgemeinen darüber, wie diese Armee wieder ein bisschen schlagkräftiger wird. Einsatzfähigkeit ist ein schönes Wort, man kann es auch anders übersetzen. Mit Fehler im System. Es gibt zu viele Aufgaben für zu wenig Leute, die zu wenig Mittel haben. Die Organisation ist zu schlecht und das Material, das wurde eben auch gesagt, ist nicht einsatzbereit. Zumindest die Hauptkampfsysteme, U-Boote oder Hubschrauber oder Flugzeuge und so weiter und so fort. Eigentlich müssen Sie sich eigentlich täglich ärgern, Frau Strack-Zimmermann, denn das ist ja Ihre Armee. Es ist eine Parlamentsarmee und Sie sind Parlamentarierin.
Also ärgern ist, glaube ich, an der Stelle ein falscher Ausdruck. Ich sagte gerade, dass wir alle Parteien im Deutschen Bundestag sich über Jahre es auch einfach gemacht haben. In den letzten Jahren haben wir erreicht, dass der Wehretat deutlich gestiegen ist. Geld ist leider nicht alles.
Wir aber auch, weil Sie müssen, weil da gibt es das 2%-Ziel, auf das sich Deutschland mit der NATO verständigt hat.
Ja, also wenn ich das kurz zu Ende führen darf, den Gedanken, dass es auch eine Frage der Beschaffung ist. Wir haben hohe bürokratische Hürden. Das Beschaffungsamt in Koblenz hat zu wenig Leute, die die Dinge abarbeiten. Das ist das eine Problem. Und Sie sprachen von dem 2%-Ziel, das ableitet vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist natürlich eine Zahl gewesen, die 2014 nach besagter Situation des Überfalls in die Ostukraine und der Annexion der Krim sich die NATO in die versprochen hat. Deutschland hat es versprochen, aber hat nicht so gehandelt, wie das in anderen Staaten war. Jetzt, wo das Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich geringer wird nach Corona, mit Corona, erreichen wir die sogar schneller, was die Absurdität solcher Zahlen zeigt. Tatsache ist, dass die Deutschen, eines der reichsten Länder der Welt, ein wichtiges Land, ein zentrales Land in Deutschland, in Europa, natürlich auch Verantwortung zu übernehmen hat. Denn wir haben, das gehört ja zur Wahrheit dazu, auch jahrelang uns einen schlanken Fuß gemacht, Herr Ihn. Wir sind in Deutschland sehr gerne bereit, moralische Werte und moralische Fingerzeig zu machen. Aber wenn es darum geht, dann auch wirklich in den Einsatz zu gehen, sind wir schon deutlich zurückhaltender. Und das finden auch unsere europäischen Nachbarn nicht komisch. Und deswegen, ja, wir haben 2% zugesagt. Ich wäre schon froh, wenn wir die 1,5% schaffen würden. Denn mein Blick als Parlamentarierin, und Sie sagten es, die Bundeswehr ist eine parlamentarische, ist, dass ich immer die Brille der Soldaten und Soldatinnen aufhabe, nämlich wir haben Geld, wir setzen es ein und was kommt eigentlich bei der Truppe an? Das ist für mich die Gretchenfrage und das ist nicht befriedigend, da gibt es inzwischen deutlich Besserungen, das muss man auch sagen, aber das reicht eben alles nicht, auch im Konzert mit unseren Nachbarn in Europa eben auch bereit zu sein, diesen Kontinent zu verteidigen.
In Deutschland ist man ja beim Thema Waffen extrem kritisch. Sie haben schon das Moralische angesprochen. Das Waffengesetz ist streng, sehr streng. Auch Gewalt ist durchweg negativ konnotiert. Wieso eigentlich will man da jetzt junge Männer, junge Frauen an Kriegswaffen ausbilden? Wieso sollen junge Leute auf ihr Gap Year möglicherweise verzichten, auf die Auslandsreise? Gut, das geht wegen Corona jetzt gerade nicht, aber nehmen wir mal an, es geht irgendwann mal wieder. Und stattdessen sollen sie jetzt Sturmgewehre zerlegen, zusammensetzen und abfeuern lernen. Was soll denn das?
Fragen Sie mich als Parlamentarierin?
Gerne, oder als Frau oder als Mutter, wie Sie möchten.
Ja, ich habe mehrere Hüte auf. Ich sage das auch mit einem Hut. Ich glaube, dass wir in Deutschland, das hat natürlich historische Gründe, anderen Blick auf Militär haben, wie unsere Nachbarn, wenn sie zum Beispiel nach Frankreich gehen oder nach England oder nach Spanien. Das zeigt ja auch die verdruckste Debatte, ob Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr frei die Deutsche Bahn benutzen dürfen in Form von Uniformen. Ich begrüße das sehr. Da kam dann aus einigen politischen Lagern, ach du meine Güte, was geht denn hier los? Jetzt sehe ich wieder lauter Soldaten in der Deutschen Bahn. Stehen wir hier vor dem nächsten Krieg? Also wir sind schon eine Nation, die eine gehörige Portion Naivität hat und sich eben in den letzten Jahrzehnten darauf ausgeruht hat, die Amerikaner werden es schon richten, unsere französischen Freunde werden es schon richten. Und das ist eben nicht so. Wenn man, und da bin ich auch nochmal zurückblickend auf den NATO-Doppelbeschluss Ende der 70er Jahre, wo es ja ganz klar hieß, ja, wir rüsten auf, wobei man heute mehr von Ausrüstung sprechen muss, um dann gemeinsam abzubauen. Das war etwas, was historisch übrigens ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, der das durchgezogen hat, heute bei der SPD kaum vorstellbar. Das war natürlich genau der richtige Einsatz zu sagen, wir sind bereit, unser Land zu verteidigen. Und wir können sagen, wir wollen keine Gewalt. Nein, das wollen wir nicht. Und trotzdem brauchen wir Soldaten, die bereit wären, dieses auch einzusetzen, um die Zivilbevölkerung, um unser Land zu schützen. Wir wollen auch keine Gewalt in deutschen Städten und sind trotzdem froh, wenn genug Polizei da ist. Das heißt, dass wir, glaube ich, einfach mal weniger naiv sein sollten. Und der gute Spruch, dass der Friedlichste nicht leben kann, wenn der Nachbar es nicht will, ich glaube, so heißt es, das ist gelebte Realität. Und ich glaube, den Menschen zu sagen, keiner will Krieg, keiner will Gewalt, aber wir müssen bereit sein, uns eben auch zu schützen.
Aber es ist ja ein schwieriger dialektischer Spagat zu sagen, einerseits wir brauchen die Soldaten, aber andererseits wollen wir sie nicht sehen. A, wir sollen wehrbereit sein, aber bitte vielleicht versteckt eure Waffen, wenn ihr es irgendwie könnt. Ist das nicht ein bisschen schwierig für eine Bundeswehr? Wie soll die sich in diesem Umfeld überhaupt sinnvoll mit der Gesellschaft in einen produktiven Bezug setzen, Herr Masala?
Naja, es ist es entbehrt nicht einer gewissen Absurdität. Also man kann diese Absurdität ja auch noch dadurch steigern. Vor einem halben Jahr ging ja durch die Presse fast täglich die Nachrichten über diese Panzer fahren nicht, diese U-Boote tauchen nicht, diese Flugzeuge fliegen nicht. Und Umfragen haben dann ergeben, dass, glaube ich, 65% der Deutschen dafür waren, dass die Bundeswehr so ausgestattet werden muss, dass das alles funktioniert. Also dass U-Boote tauchen, dass Panzer fahren und dass Flugzeuge fliegen. Gleichzeitig sind in der Regel 65% der Deutschen dagegen, die Bundeswehr einzusetzen im Ausland. Und das entbehrt ja nicht einer gewissen Absurdität. Also die Bundeswehr hat auch bei allen Umfragen sozusagen immer hohe Werte als eine vertrauenswürdige Institution. Aber man will sie nicht einsetzen. Und das resultiert, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das resultiert natürlich aus der Tatsache, dass wir uns, ich sag's mal, bis 1990 über unsere Sicherheit nicht so viele Gedanken machen mussten. Also wir hatten zwar diese riesige Bundeswehr mit 500.000 Mann, aber letzten Endes wurde unsere Sicherheit garantiert von den Verbündeten und von den Nuklearwaffen der Vereinigten Staaten und ihrer Bereitschaft, sie gegebenenfalls in einem großen Konflikt einzusetzen oder sozusagen der abschreckenden Wirkung dieser Nuklearwaffen. Und seit 1990 sind wir halt mit der Situation konfrontiert, dass wir einen eigenständigen Beitrag nicht nur für unsere Sicherheit, sondern für die Stabilität dieses Kontinents bereitstellen müssen. Und da kommt dieser Widerspruch sehr offen zutage. Und man muss diesen Widerspruch also auf der einen Seite aushalten und auf der anderen Seite muss man natürlich alles Mögliche dafür tun, dass dieser Widerspruch immer kleiner wird, also diese Paradoxie immer kleiner wird. Dazu zählt zum Beispiel, mein persönlicher Punkt wäre immer, einer der großen Fehler der Bundeswehrreform 1994, glaube ich, war das. Es gab ja mehrere Reformen, so viele kann ja kaum noch jemand zählen. Aber 94 hat sich die Bundeswehr schwerpunktmäßig aus den großen Standorten in den großen Städten zurückgezogen und ist auf dem Land. Und seitdem war sozusagen der Soldat in Uniform nicht mehr präsent in der deutschen Gesellschaft. Also dann haben sie Standorte, ich sage jetzt mal wie Hammelburg, wo mehr Soldaten als Einwohner sind, aber sie hatten die nicht mehr in Köln, in Frankfurt, zum kleinen Teil in München. Einzige Stadt, die sozusagen noch einen großen Bundeswehrstandort hat, ist Berlin mit der Julius-Leber-Kaserne. Da verschwindet natürlich komplett die Bundeswehr aus dem öffentlichen Bewusstsein. Also sie verschwindet durch sozusagen das Problem mit der Wehrpflicht. Also früher war es ja immer so, einer wurde einberufen, der kannte immer einen, der sozusagen gerade aus der Truppe draußen war. Und man hatte immer sozusagen die gleiche Altersgruppe, die sich mit der Frage beschäftigen musste, gehe ich jetzt zur Bundeswehr oder verweigere ich? Also damit war die Bundeswehr irgendwann mal immer ein Thema und immer präsent. Sie hatten halt sozusagen die Soldaten überall. Das haben sie ja heute alles nicht mehr. Und damit geriet die Bundeswehr sozusagen als eine tagtägliche Erfahrung, um es mal übertrieben zu sagen, geriet aus dem Blickwinkel eines Großteils dieser Gesellschaft. Und das gilt natürlich auch für die Familien, weil früher musste jede Familie mit einem männlichen Familienmitglied, also einem Nachwuchs, sich irgendwann mal mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Geht der Junge jetzt zur Bundeswehr oder geht er nicht zur Bundeswehr und so weiter und so fort. Also da rückte die Bundeswehr aus dem öffentlichen Bewusstsein raus und man versucht sie jetzt seit ein paar Jahren wieder dort stärker zu verankern. Das ist aber ein schwieriger Weg, weil 30 Jahre lang sozusagen diese Armee, ich sag jetzt mal, unsichtbar war im Sinne von ihrer Präsenz in der Gesellschaft.
Herr Schütz, schwierig,
aber das sind halt dicke Bretter, die man bohren muss.
Herr Schütz, ist das ein typisch deutsches Problem? Oder geht das unseren Nachbarn auch so, dass die Armee irgendwie ein bisschen mit der Gesellschaft fremdelt?
Puh, Frankreich. Also, ja, ich fürchte, da müsste man tatsächlich sehr genau hingucken, um welchen Nachbarn es geht. Also selbstverständlich gibt es Beispiele, in denen es wenig Fremdeln gibt, wie in Frankreich, was natürlich durch die alljährliche Militärparade zum Beispiel zu sehen ist, durch das Patrouillieren von Soldaten zum Schutz öffentlicher Einrichtungen im Rahmen der Operation Sentinel. Wenig Probleme, glaube ich, gibt es zum Beispiel auch in Belgien, wo ja auch Soldaten zum Schutz öffentlicher Einrichtungen eingesetzt werden. Dann gibt es natürlich Länder, wo man sozusagen noch eine andere Gewöhnungsschwelle dadurch hat, dass man zum Beispiel paramilitärische Einheiten hat, wie die Carabinieri in Italien. Ich glaube, zu einem Teil ist es wahrscheinlich ein deutsches Problem. Das kann man schon sagen. Ich würde gerne, wenn ich noch kurz darf, einen Teilaspekt nochmal hervorheben, den Herr Massala gerade gesagt hat. Und das ist sozusagen und Frau Strack-Zimmermann in ihrem Beitrag vorher auch, und das ist sozusagen die Verantwortung Deutschlands für Europa. Ich glaube, eines der dicksten Bretter, die man in Deutschland im Moment bohren muss, ist zu versuchen, weiten Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein näher zu bringen, dass es nicht darum geht, ob wir Angst vor zum Beispiel einem Territorialkonflikt mit Russland haben, sondern dass unsere engsten Nachbarn und Partner und Freunde in der EU und NATO diese Angst tatsächlich haben und es nicht so sehr darauf ankommt, ob wir diese Angst als rational oder begründet sehen, sondern dass wir von dem Fakt ausgehen müssen, dass sie diese Angst haben und wir, glaube ich, im Sinne der europäischen Einheit allein schon und weil wir sozusagen unseren Partnern nah sein wollen, versuchen müssen, das Möglichste zu tun, ihnen diese Angst zu nehmen, so wie unsere Partner tatsächlich, glaube ich, uns diese Angst zu einem Gutteil genommen haben während des Kalten Krieges. Und das ist etwas, das ich zumindest feststelle, wenn ich Vorträge und Ähnliches halte, was glaube ich, noch Arbeit bedarf.
Ich möchte ganz zum Schluss, und wir haben noch 5 Minuten etwa, noch mal kurz den Blick auf die Soldaten und Soldatinnen lenken. Ich habe kürzlich das Buch gelesen von Johannes Klär, einem Elitesoldaten, über seinen Einsatz in Afghanistan. Und da ist mir eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, nicht durch unsere Berichterstattung, nicht Fernsehen, Radio, Zeitungen, sondern eben durch dieses Buch, dass es hier in unserer Mitte junge Männer gibt, die haben gekämpft, die waren in richtigen Kriegseinsätzen. Die hatten Kameraden, die sind gestorben, die haben selber getötet, Taliban. Und wir wissen das eigentlich gar nicht so richtig. Wir nehmen das kaum wahr. Und irgendwie dankt dieses Land diesen Männern auch nicht für ihren Einsatz. Wie kann das sein? Wie können wir uns in ein vernünftiges Verhältnis zu Soldaten und Soldatinnen setzen, die tatsächlich ihr Leben riskieren und für Deutschland irgendwo da draußen kämpfen?
Ich glaube, wenn ich da drauf eingehen darf, dass allein eine solche Sendung, wie wir sie jetzt führen, hilfreich ist. Ich erinnere mich, als ich in den Bundestag kam, in den Verteidigungsausschuss, wie mir auch Journalisten, mit denen ich darüber sprach, sagten, dass sie für die Bundeswehr sehr wenig Raum in der Berichterstattung bekommen haben, es sei denn, irgendwas Spektakuläres passierte. Ich glaube, dass wir da in den letzten 3 Jahren deutlich weitergekommen sind. Und wenn ich abschließend sagen darf, ich arbeite sehr gerne mit sehr jungen Menschen zusammen. Die sind 16, 17, 18 in unterschiedlichen Bildungsebenen. Die sind sehr interessiert an der Bundeswehr. Und interessant ist, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund, die aus Ländern kommen, wo die Armee eine ganz andere Rolle spielt, nicht nur, dass sie präsent ist, sondern die auch aus Krisengebieten kommen, da ein völlig anderes Verhältnis haben. Und es gab neulich einen sehr interessanten Artikel, der genau darüber gesprochen hat, nämlich über die robuste Generation. Ich glaube, uns sollte klar sein, dass junge Menschen nicht naiv sind, dass junge Menschen Interesse haben und durchaus offen sind und interessiert sind an der Armee, das, was sie leistet und das, was sie für sie möglicherweise auch tun können.
Wie sprechen Sie an der Bundeswehr-Universität darüber, Herr Masala?
Naja gut, bei uns ist es ja so, sozusagen meine Klientel sind ja studierende Offiziere. Und von daher haben wir natürlich auch diejenigen, die im Einsatz waren, sehr häufig zu Gast, um darüber zu berichten. Und jedem, der zur Bundeswehr geht mittlerweile, ist auch klar, dass er in den Auslandseinsatz geht. Also von daher, das ist denen bewusst, das ist eingepreist. Aber es gibt eine interessante Beobachtung und die führt mich halt zu meinem zentralen Punkt, als unser Engagement in Afghanistan auf dem Höhepunkt war, also sozusagen was die Anzahl der Soldaten betraf, haben mir ganz viele sehr exzellente angehende Offiziere gesagt, dass sie die Entscheidung, ob sie Berufssoldat werden oder nicht, vom Auslandseinsatz abhängig machen. Und da ich zu vielen weiterhin Kontakt gehalten habe, nachdem sie die Universität verlassen haben, habe ich sie dann auch immer gefragt, wie die Entscheidung dann ausgefallen ist. Und einige von denen sind dann halt nicht Berufssoldat geworden und haben das damit begründet, dass sie das Gefühl hatten, dass sie in Afghanistan im Einsatz sind, aber eine unzureichende gesellschaftliche und politische Unterstützung für diesen Einsatz erfahren haben. Und sie sich dem einfach nicht mehr für den Rest ihres Lebens aussetzen wollten. Und das kommt auf den zentralen Punkt. Wir müssen mehr darüber sprechen, was da passiert. Wir müssen sozusagen, die Anerkennung heißt ja nicht, dass wir eine militärische Kultur wie in den USA hier einführen müssen mit Thank you for your service und solchen Sachen, sondern es geht darum, sozusagen offen darüber zu sprechen, was da unten, jetzt sage ich mal Afghanistan oder in Mali, was da passiert, welchen Gefahren diese Männer und Frauen ausgesetzt sind, was sie dort leisten. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Anliegen, das Bedürfnisse der Soldaten und Soldatinnen erfüllen wird und dann auch sozusagen, auch wenn es kritisch ist, aber eine gesellschaftliches Bewusstsein dafür schafft, was eigentlich die Bundeswehr im Einsatz macht. Und zwar weit mehr als halt nur Brunnen bohren und Kinder zur Schule zu begleiten.
Die Wehrpflicht war ungerecht, die Wehrgerechtigkeit wurde nicht eingelöst. Und auch hier gibt es ein wenig Ungerechtigkeit, nämlich die Zeit geht uns zu Ende. Und Herr Schütz, Sie haben jetzt noch vielleicht 20 Sekunden. Der Freiwilligendienst, geben Sie dem eine gute Prognose?
Oh.
Das war eine kurze Antwort.
Ja.
Darf länger sein als O.
Ja, fürchte ich muss aber dabei bleiben. Kann ich gerade keine substanzielle Meinung zu abgeben.
Aber das wäre eine neue Sendung wert. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema.
Wir kommen gerne wieder, Herr Ihm.
Gut, dann gehen wir einfach mal so auseinander. Ich danke Ihnen wirklich herzlich für diese Diskussion. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied des Verteidigungsausschusses, Professor Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München und Torben Schütz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einer Denkfabrik in Berlin. Und die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien nochmal herzlichen Dank für diese Diskussion über die Bundeswehr zum Thema Freiwilligendienst oder Wehrpflicht. Wie löst die Bundeswehr ihr Personalproblem?